So Felix, wie sieht's aus? Bist du ready?
Boah, ich glaube, wir sollten wirklich langsam aufnehmen. Ich habe richtig Hunger.
Willst du weggehen oder willst du was bestellen?
Eigentlich würde ich schon noch gern rausgehen, aber dafür müssten wir uns ein bisschen beeilen.
Ist das jetzt hier so dieser passiv-aggressive
nein,
Druck, den du mir machen willst?
Nein, kein Problem. Stress dich nicht, kein Problem.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Episode 146 des Focus on Linux Podcasts, aufgenommen am 4. Februar 2025. Und wir sitzen hier in einer sehr illustren Runde in einem Hotelzimmer, das vermutlich nicht für so viele Menschen ausgelegt ist. Denn, liebe Zuhörende, wir berichten vom Config Management Camp 2025. Zu meiner Rechten, ihr habt ihn schon gehört, einmal der Felix.
Hi. Schön, dass ihr da seid. Setzt euch dazu. Bei uns ist alles ganz gemütlich.
Stellt euch einfach schon den Pizza-Olivenduft vor.
Genau. Und wir sind auch nicht alleine, sondern wir haben quasi alle unsere Kollegen mitgebracht. Unter anderem Niklas.
Hi.
Dann haben wir noch nebendran einmal den Jasper sitzen.
Moin.
Schön, dass du mit dabei bist. Weiter zur Linken oder zur Rechten, je nachdem, wie man sehen will, haben wir einmal den Mar.
Hallo zusammen.
Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Du warst ja letztes Jahr schon bei unserer FOSDEM und Config Management Camp Episode mit dabei und ganz neu in der Runde der Leon.
Ja, moin zusammen. Ich freue mich auch, jetzt mit dabei zu sein.
Ja, deine Stimme kennen unsere Zuhörenden noch nicht. Sag doch mal kurz, wer bist du, womit beschäftigst du dich so und ja, wie kommt es, dass du mit dabei bist?
Ja, genau. Mein Name ist Leon Krass. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem Raum Hamburg. Ja, sonst so im IT-Bereich beschäftige ich mich eigentlich hauptsächlich mit HashiCorp Vault und mache auch einiges mit Kubernetes und halt alles, was so rund um Automatisierungstools drumherum ist, also Ansible, Terraform, Helmcharts, genau.
Sehr schön, da passt du natürlich sehr gut in die Runde rein. Ja, da würde ich vorschlagen, vielleicht fassen wir kurz mal zusammen für die Zuhörenden, die jetzt nicht letztes Jahr schon unsere Episode gehört haben. Worum geht's denn überhaupt? Es geht um das Config Management Camp. Das ist eine Konferenz, das immer direkt nach der FOSDEM. FOSDEM habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist so Europas größte Open Source Konferenz, wenn man so will, oder Developer Meeting. Da haben wir letztes Jahr schon berichtet, können wir nochmal verlinken. Und das Config Management Camp ist für uns, glaube ich, so ein bisschen interessanter, weil es eher so in unserer fachlichen Domäne liegt und das halt direkt nach der FOSDEM in den Räumlichkeiten der Hochschule Gent in Belgien und ist auch kostenlos. Und es gab wieder zahlreiche Talks und Workshops rund um IAC und Config Management. Wie hat es euch gefallen? Was war so euer erster Eindruck? Wir haben ja auch Leute mit dabei, die zum ersten Mal mit dabei waren. Was ist da so euer Take? Hat sich das gelohnt?
Ja, ich steige einfach mal rein sonst. Genau, für mich war es ja auch das erste Mal auf der Messe. Ich fand es sehr cool, cooler Vibe, viel los, aber auch so, dass es noch schön übersichtlich ist. Konnte echt einiges an Inhalten aus den Vorträgen mitnehmen, coole Keynotes, so schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ist zu empfehlen.
Also ich war jetzt das dritte oder vierte Mal da. Das letzte Mal war 2018 oder 2019.
Ach krass, okay. Schon
ein bisschen länger her. Und mich hat das jetzt wieder daran erinnert, dass es wirklich eine wunderbare Veranstaltung ist. Vor allem eigentlich klassisch nach der FOSDEM, um wieder ein bisschen runterzukommen. Bisschen besser sich mit Menschen austauschen zu können, weil die FOSDEM doch auch in den letzten Jahren sehr überlaufen war. Und das gerade hier in Gent ist eine wirklich ja fast intime Veranstaltung. Also man kann super miteinander sprechen und ja die drei Tage dann auch wirklich genießen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht noch, damit die Zuhörer sich das ein bisschen vorstellen können. 680 Teilnehmende waren es circa, haben wir heute gehört, in einer der Keynotes. FOSDEM habe ich jetzt nicht im Kopf, aber um Vielfaches mehr. Also das sind bestimmt 10.000 plus Leute. Da hat man auch so, ich nenne sie mal spaßenshalber, diese ganze Open-Source-Prominenz. Jasper gibt mir das Signal, 5.000 ist eine realistische Zahl. Und da ist natürlich, das sind halt einfach die, ja, viele Leute da und ja. Von daher ist es dann mit unter 1.000, finde ich das auch viel angenehmer, weil man kann sich auch wirklich mal unterhalten, man versteht sich auch, ohne sich anschreien zu müssen. Damit schont man auch die Stimme so ein bisschen. Und ja, und dieses Jahr war es aber auch was Besonderes, weil es ist das 8. Jahr in Folge und es ist aber die 10. Edition. Klär uns mal auf, Jasper. Also ich habe in Mathe manchmal aufgepasst, aber das geht für mich nicht so ganz auf.
Ich habe mich ja auch schon gefragt, eben in der Vorbesprechung. Also ich glaube, ich kann das auch nicht erklären. Ach, hier haben wir Experten.
Ich kann es ein bisschen erklären. Und zwar, das ist die 10. Edition, weil das mehr oder weniger so als etwas größeres Meetup gestartet ist und dann ausgeartet ist. Das heißt, es gibt Jahre, da gab es mehrere Editionen und jetzt ist das so im jährlichen Rhythmus als Fringe-Event jedes Mal nach der FOSDEM.
Okay. Und ich glaube, Corona haben sie, glaube ich, geskippt. Ja. Okay, hier kommt die nächste Meldung aus dem Off: 10.000. Vielleicht bietest du noch mehr.
Ich kann 16.000.
16.000. Bing. Bing. Verkauft an den Herrn mit Henna Montana Linux auf dem Laptop. Ja.
Ja, ganz überfüllt war es dann hier wirklich nicht. Und das ist auch von den Erzählungen, die ihr oder die man von der Fostim auch gehört hat. Es waren einige tatsächlich da, die man getroffen hat, die beides mitnehmen. Also es ist nicht ganz unüblich, diese große Reise quasi zu machen in die Benelux, quasi für diese große Tour. Aber wie gesagt, mit den ganzen Teilnehmenden dazu kommt man dann wahrscheinlich da, also haben die Leute erzählt, auch da in die Talks zum Teil nicht gut rein. Ja, also es ist dann halt sehr voll. Und das war jetzt eigentlich zu großen Teilen nicht das Problem. Also die meisten Talks, man hat eigentlich immer einen Platz irgendwie gefunden. Es war natürlich im Auditorium. Einmal wurde der Komprimierungsalgorithmus angestoßen. dann auch erklärt quasi, immer wenn Platz zur Linken nach innen frei ist, einmal durchrücken. Aber mit so solchen Ansagen hat es dann auch gut geklappt. Und dann passen auch alle in so einen Audimax rein.
Ja.
Und vielleicht nochmal zur Ergänzung, also das, oder zu dem, was Jasper meinte. Es hat schon was Privates vielleicht in gewisser Weise, weil man erkennt Leute wieder. Ne? Man hat sich auch gegrüßt. Wir waren jetzt letztes Jahr hier und da waren so ein paar Leute dabei, die hat man einfach vom Weiten schon gesehen und wusste, ja, wir haben mal im selben Raum gesessen, wir haben dieselben Sachen uns angehört und besprochen. Das war ganz schön. Und ich glaube, das hat auch diesen, ja, vielleicht familiären Charakter. Ne, das ist vielleicht zu viel. Das ist zu viel. Aber es gibt so einen kleinen harten Kern. Wir hatten das auch vorhin besprochen, dass zum Beispiel Puppet auch so eine kleine Bubble hat, so hier, die Puppet-Bubble. Und da kennen sich auch Leute schon über zig Jahre, ne?
Ja, ich glaube, das trifft auch auf andere Communities noch. Also es gibt eine große Puppet oder eine größere Gruppe von Puppeteers, die sich da getroffen haben. Ansonsten auch noch Leute mit einem speziellen Fokus auf Nix. Da gab es ja auch mehrere Tracks. Mhm. Dann hier unser Kollege Nick hatte ja auch einige Bekannte aus dem Ansible-Developer-Umfeld. Da trifft man ja auch einige Bekannte dann wieder. Also es finden sich schon die Leute irgendwie zusammen, die dann ähnliche Interessen haben und sich eben auch immer wieder dann austauschen zu ihren Themen.
Genau, und ich war ja das letzte Mal wirklich vor vielen Jahren hier, 2018, 19, und da ist schon Stabilität drin. Also ich erinnere mich noch damals an den Menschen mit dem Namen Purple Idea, der MGMT vorgestellt hat. Also auch
stimmt,
ein sehr bestimmtes Config-Management-System, was ich tatsächlich auch nur aus dem Kontext kenne. Und das war auch wieder Thema, die Purple Idea war genau wieder hier. Ich kann euch jetzt nicht erklären, was das anders macht. Dafür müsstet ihr wahrscheinlich alle nächstes Jahr selber nochmal zum Config-Management kommen, weil da wird das auch wieder vorgestellt. Aber ja, das, also hier ziehen sich die Linien durch über die Jahre.
Oder vielleicht noch einen Service-Hinweis, ihr könnt auch in die Aufzeichnung reingucken, denn wir haben ja auch zum Teil immer manchmal hinter, manchmal vor der Kamera gemacht. Die wurde von einem lokalen Studio, glaube ich, aus Gent, der auch so Nachrichten hier aufzeichnen, die machen das, glaube ich, immer.
Ja.
Und wurde unter anderem auch live gestreamt, glaube ich sogar. Und kann man sich im Nachhinein auch angucken. Also ihr müsst dann durch die große Aufnahme so ein bisschen durchsuchen. Aber wenn ihr euch dann quasi für bestimmte Sachen interessiert, die wir sehen, da kann man auch viel nochmal nachgucken.
Genau, ja. Und also ich glaube, der Ansible-Raum, da haben sie halt selbst eine Kamera mitgebracht. Ich glaube, auf der einen anderen Stage haben sie auch das selbst gemacht. Da werden wir einfach ein paar Links in die Shownotes packen. Da gibt es, glaube ich, auf YouTube so ein paar Recordings. Ist nicht ganz so komfortabel, wie man das von anderen Konferenzen so kennt. Also wir haben ja auch so ein paar Leute in der Runde, die gerne auf chaosnahen Events sind. Das C3VOC hat mir persönlich gefehlt. Das heißt jetzt nicht, dass der Service nicht gut war, aber man ist halt hardcore verwöhnt, wenn man mit dem C3VOC zu tun hatte. Aber ich habe auf Mastodon gesehen, dass zwei Menschen von Chaos West hier waren und mal gucken wollen, ob das so ein Event wäre, das vielleicht auch das C3VOC in Zukunft begleiten könnte, und das würde ich sehr begrüßen.
Also grundsätzlich waren es, glaube ich, verdächtig viele Chaos Computer Club Pullover, also gerade mit dem Design vom letzten Jahr. Also ich würde behaupten, bei fast 10 unterschiedlichen Personen, entweder T-Shirt oder Zipper.
Ja, also von daher, das ist mehr geworden gegenüber dem letzten Jahr, also wird, glaube ich, auch spannend. Aber vielleicht springen wir mal in die Keynotes rein. Also es gab einige Keynotes an den beiden Tagen, gab es immer so, ich glaube, so die ersten 2,5 Stunden waren so Keynotes verschiedene und dann so kurze, man darf es nicht Lightning Talk nennen, sondern, wie haben sie das genannt?
Ignites, genau.
Oh, wo ist der Unterschied? Klär mich mal auf. Also
Ignites, ich durfte ja einen Ignite Talk letztes Jahr halten. Das sind 20 Folien, auf die man sich beschränken muss in 5 Minuten. Das heißt, man hat, wenn ich richtig rechne, 15 Sekunden pro Folie. Das wird automatisch abgespielt. Und ein Lightning Talk ist dann eben 20 Minuten lang und ist oder 25 mit Questions und Answers. Genau, und ist dann entsprechend das kleinere Format von einem ganzen Vortrag.
Und es wird automatisch dann weitergeblättert, wenn ich es richtig gesehen habe, ne?
Genau. Okay.
Das ist natürlich eine Challenge, weil man legt sich ja die Übergänge eigentlich schon thematisch passend hin. Ne? Irgendwie Content, Meme, nächster Content. Das muss man dann schon gut einstudieren. Okay, gut, dann habe ich das Konzept verstanden. Aber die erste Kino, die wir uns angeguckt haben, war von, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Hazel Weekly. Die hat nämlich einen Talk gehabt, Working Conflicts, Humanity, the Real World, Joy and Happiness, Pick Two-ish. Und ich glaube, der Fokus war da eher so, über die Menschen zu reden und vor allen Dingen, wie mit Mitarbeitenden umgegangen wird, die in dieser Domäne und in dieser Branche unterwegs sind, oder?
Ja, es war generell so ein bisschen halt auch die, nicht, also auch beide Seiten quasi, einmal die, die Engineers in den Fokus zu stellen, aber auch die, die Nutzenden quasi, ne? Dass man sagt, okay, Config ist ja immer für irgendwas da. Das war ein Talk in einer ganzen Reihe von ganz interessanten Perspektiven, die jetzt gar nicht tieftechnisch waren, sondern eher so größere, ja, Konstrukte irgendwie hatten, wie man auch die, ja, das einfach dieses Umfeld, dieses Entwicklungsumfeld rund um Configuration Management einfach sehen kann. Fand ich auch ganz inspirierend auf jeden Fall.
Ja, genau. Also ich glaube, das war auch eher so eine Motivationsrede auch ein Stückchen weit, so mal auf die Menschen zu achten, nicht nur auf die Technik zu gucken. Fand ich interessant, muss ich zugeben. Hat mir sehr gefallen. Dann gab es noch eine weitere Keynote, die fand ich interessant. Da ging es um OpenTofu. Und jetzt müssen wir mal hier sagen, wer von euch hat denn schon mal OpenTofu benutzt? Seid mir ehrlich. Okay, da gehen drei Hände so irgendwie hoch, ne? Also wir haben, glaube ich, schon mehr mit Terraform zu tun, was jetzt aber nicht heißt, dass wir OpenTofu nicht benutzen wollen würden oder so. Also ich habe es mir auch mal angeguckt, aber jetzt noch nicht in einem Projekt eingesetzt. Aber mir war gar nicht bewusst, dass das schon 18 Monate alt ist. Also das erste stabile Release ist am 10. Januar letzten Jahres erschienen. Das ist schon echt eine gute Weile her. Also das Projekt gab es auch schon vorher, aber da war das erste stabile Release, wenn man so will. Und da gab es halt auch so eine Umfrage in der Runde und da hat sich herausgestellt, dass 50% der Teilnehmenden bereits OpenTofu einsetzen oder eben darüber nachdenken, es einzusetzen. Das fand ich, das ist schon ein cooles Statement, wenn man halt auch einfach sieht unmittelbar, die Community adaptiert das und findet das spannend. Und da wurde natürlich auch nochmal betont, dass es keine kommerzielle Roadmap gibt oder eine CLA, wie das vielleicht bei anderen ähnlichen Tools der Fall ist. Und es wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Linux Foundation, also OpenTofu ist ja ein bei der Linux Foundation beheimatetes Projekt, viele dieser langweiligen, unschönen Aufgaben übernommen hat, sowas wie Warenzeichen und Markenrechte. Und ich frage mich dann immer so, ob die Person da Spaß dran hatte, so einen Tofu-Würfel irgendwie als Warenzeichen einzutragen. Ich stelle mir das schon ein bisschen lustig vor.
Ja, das stimmt, ja.
Ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, mal zu fragen, wieso das Ding denn eigentlich überhaupt OpenTofu heißt. Da also war dann ein Tofu-Raum, da gab es extra Raum für und hatte da mal mit einer der Vortragenden gesprochen. Und sie sagte dann zu mir, ja, die haben halt intern einfach einen Vote gemacht und Tofu hat sich einfach irgendwie als der coolste Name herausgestellt, fanden sie am besten und deswegen ist es halt eben OpenTofu geworden.
Ja, cool. Es passt auch. Also TF, Terraform, Tofu ist irgendwie naheliegend und das Logo ist halt auch echt süß. Es ist halt wirklich so ein kleiner quadratischer Tofu-Würfel, der so ein bisschen lächelt und es macht Spaß, sich das anzugucken auf jeden Fall.
Und es ist ein Tofu-Block, also auch ein Building-Block. Ja?
Oh. Das ergibt ja schon Sinn, ne?
Wahnsinn. Ja. Ich habe die Metapher Smart. Einfach nicht verstanden, die letzten 18 Monate.
Da finde ich die Metapher bei OpenBau, also der Vault Fork, deutlich schwieriger zu interpretieren, weil das ist ein Bau, also ein, wie nennen sich die?
Dumpling.
Ein Dumpling, ja, genau.
Teigtasche.
So ein Knödel. Ja, also Vault als Sicherheitssystem und der Knödel, also das, da bräuchte ich dann eine Erklärung.
Gott sei Dank ist es kein deutschsprachiger Fork, sondern ein internationaler. Das wäre auf Deutsch sicherlich weniger salonfähig.
Mal schauen, ob es da noch mehr Forks geben wird, die halt dann irgendwie ähnliche interessante Namen haben.
Ja, ja, definitiv. Ich freue mich schon auf Mochi Eis irgendwie als Fork. So, bevor ich jetzt wirklich Hunger kriege, ich sehe nämlich schon, Felix guckt ja auch schon so slightly.
Vielleicht gibt es hier einen Dumplingladen in der Nähe irgendwo. Also, aber was ich halt am spannendsten fand eigentlich an der Tofu-Story, ist jetzt auch nochmal der persönliche Kontakt zu den Leuten, die das quasi initiiert haben und deren Beweggründe nochmal ein bisschen mehr zu erfahren. Auch es gab auch einen Talk, wo quasi eine Person aus dem Development-Team nochmal so ein bisschen gezeigt hat, okay, wie sie da vorgehen, wie das so ein bisschen abläuft. War eigentlich ganz spannend auf jeden Fall. Also ja, ist interessant und werden wir auf jeden Fall ein bisschen weiter verfolgen.
Vielleicht noch ein paar Zahlen. Also es wurde auch über Wachstum gesprochen und da hieß es, dass es 300% mehr Nutzung in den letzten 4 Monaten gab und über 160 Beitragende, mehr als 340 Pull-Requests. Das ist natürlich schon eine Zahl, die für sich auch spricht. Und vor allen Dingen, das muss man sich halt auch nochmal vor Augen führen, dass halt OpenTofu mittlerweile auch eigene Features hat, die man so bei Terraform nicht notwendigerweise findet. Zum Beispiel so State Encryption, dass du halt wirklich sagen kannst, okay, mein State-File, wo ja wirklich drinsteht, meine VM mit dieser IP liegt bei folgendem Provider, oder mein User hat diese Passphrase oder diesen Hash. Das kannst du halt optional encrypten. Ich glaube, das geht bei Terraform nur, wenn man auch Vault benutzt. Kann das sein? Also ich meine noch davon, da gehört zu haben.
Das quasi, du kannst halt, also jetzt nicht die State, also die State Encryption so, wie sie bei Tofu implementiert ist, gibt es so bei der anderen Variante nicht. Ja.
Okay, spannend. Dann ist das ja wirklich ein USP. Dann gibt es einen Exclude Flag. Ich glaube, da ging es um das Anwenden von States, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, das ist, es gibt quasi beim, bei der Vanilla-Variante, würde ich es jetzt einfach mal nennen, gibt es schon relativ lange einen Target, wo du sagen kannst, ich möchte nur diese eine spezielle Ressource anwenden. Mhm. Und sie haben es genau das Gegenstück nochmal implementiert, wo du sagen kannst, ich möchte alle Ressourcen anwenden, außer diese eine. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn man jetzt, keine Ahnung, bei Azure-Programmierung oder sowas größere Ressourcen hat, deren Anwendung halt besonders lange brauchen. Mhm. Oder ne, die man auch aus irgendwelchen Gründen halt ausklammern will. War ein viel nachgefragtes Feature und es spiegelt generell auch die Entwicklungspraxis. Es gibt bei GitHub im Projekt einen Top-Issue, wo gevotet wird immer, was die Sachen sind, die die Leute nachfragen. Und dann setzen sich quasi die Beteiligten, die Entwicklungsgruppe setzt sich dann zusammen und guckt, okay, was fragen die Leute nach und was wird entwickelt. Und deswegen zum Beispiel das ein Feature, was noch auf der Liste steht, wo ganz lange nachgefragt wurde, ist Provider Iteration, das heißt for each loops über die Provider-Definition, was man zum Beispiel braucht, wenn man mehrere Provider hat und also verschiedene Umgebungen, zum Beispiel arbeitet mit mehreren Azure-Subscriptions, gegen die man Sachen machen will. Mhm. Das ist wirklich sehr praktisch. Und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, ob sie tatsächlich das nächste Feature, was angekündigt wird, ob sie es schaffen und ob das klappt. Das wäre UCI-kompatible Registry. Das heißt, dass man Module und Provider in jeder OCI-Registry speichern kann, was das Universum nochmal extrem erweitert. Also auch da, wie gesagt, da passiert schon was auf jeden Fall.
Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall spannend. Es gab aber nochmal ein paar Hinweise in Richtung Migration. Also es ist halt nicht einfach File austauschen und fertig. Ne? Man muss halt schon gucken, dass man vorher mal so Disaster Recovery mal getestet hat und auch diese State-Files und den Code, den sollte man mal backuppen, damit man da nochmal drauf zurückgreifen kann. Aber es gibt auch tatsächlich einen offiziellen Migrationsguide, wenn man jetzt zu OpenTofu wechseln möchte.
Ja.
Also da macht die Community relativ viel, würde ich sagen. Und was ich halt auch cool fand, das war ja auch, die Keynote war ja auch von einem Menschen aus dem OpenTofu-Projekt und in der Q&A habe ich dann halt auch mal so ein Bug mal angesprochen, auf den ich gestoßen bin. Und dann hat er sich halt irgendwie bedankt. Ich habe dann parallel den GitHub-Issue aufgemacht, habe ihm das kurz gezeigt, so zum Nachgucken. Und dann hat sich noch ein anderer Mensch gefunden, der einen ähnlichen Bug hatte. Und dann haben wir schon direkt uns drüber austauschen können. Also einfach mit den Leuten mal schnacken, die da selbst am Entwickeln sind. Das ist schon echt ein Mehrwert für die Konferenz.
Da ging es um die Suche in der Registry, ne?
Genau, wo man halt, wenn man dann runterscrollt nach ein paar Seiten, kriegt man halt einen Error. Also du kannst halt, du musst halt wirklich suchen. Du kannst nicht einfach mal so durchscrollen und gucken. Vielleicht auch nochmal eine nette Info, dass halt ein Großteil, also viele der Inhalte, die man in der OpenTofu Registry findet, sind halt Provider, die man auch in der Terraform Registry findet, sofern es die Lizenz im Prinzip zulässt. Ja.
Aber vielleicht, wir haben ja noch ganz viele andere spannende Themen.
Ja.
Zum Beispiel waren wir unter anderem, es war hochrangig besetzt, wir waren zwischendurch ein bisschen starstruck. Zum Beispiel haben wir auch Keith Morris gesehen, Nick, oder? Wie fandst du das?
Stimmt.
Yes, super cool. Also Keith Morris kennen wahrscheinlich viele, da er auch Autor des Buches Infrastructure as Code ist. Lustigerweise waren wir ja letztes Jahr schon da und auch letztes Jahr hatte Keith Morris eine Keynote, wo es so ein bisschen darum ging, um Pattern, wie man Infrastructure as Code quasi architekturell sortieren kann und abbilden kann für bestimmte Vor- und Nachteile oder bestimmte Probleme damit zu lösen. Und
also eine Keith-Note quasi.
Eine Keith-Note, ja. Und dieses Jahr war so ein bisschen das Follow-up weniger architekturell, sondern eher so in die Richtung, wie das Ganze dann konsumiert wird. Und einerseits war ich starstruck, aber andererseits auch sehr lustig, dass Keith Morris es geschafft hat, im Grunde genommen über Plattform-Engineering zu reden, ohne einmal das Wort Plattform-Engineering zu sagen. Also auch da sehr lustig.
Ja, man merkte dem Keith Morris Keynote an, dass es sehr stark an diesem Lean Thinking angelehnt ist. Also sehr value-driven, hat er betont. Und so ein bisschen das Produkt soll am Ende eben auch erreicht werden. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in den Modellen wieder, die er da uns angezeigt hatte. Also es ging eigentlich im Großen und Ganzen um organisationelle Strukturen oder Systeme, wie ein Infrastrukturteam eben mit den Entwicklungsteams zusammenarbeiten kann. Und dieser Service-Charakter, ne, den Nick jetzt angesprochen hatte, der kommt da auf jeden Fall sehr stark durch. Ich fand es interessant, einfach, dass er das als Thema genommen hatte, weil man sollte auf jeden Fall die Realität sich anschauen, ne, dass man eben sich weiterentwickeln muss, irgendwie auf eine gewisse Weise. Das Stichwort war hier, also so ein bisschen so ein prägnanter, so ein Catchline war bei ihm: If Cloud Infrastructure is a bottleneck, then we are doing it wrong. Das ist ja schon eine steile These. Aber ich fand die Idee nicht schlecht, dass er das hinterfragt, wie wir jetzt aktuell arbeiten mit unseren bisherigen Prinzipien von IAC, bezogen auf On-Prem, ne, aus der Geschichte heraus, und warum wir die auf die Cloud so eins zu eins übertragen und ob das nicht einfach falsch sei.
Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dieser ganze Plattform-Engineering-Gedanke ist für viele Leute abstrakt, was ich auch komplett verstehe, aber eigentlich beruht der ja auf einer Motivation, die wir alle irgendwie haben. Wir automatisieren sehr viel, aber wenn die Automatisierung dann das ist, was uns im Weg steht, oder wir nur noch, ich liebe den Begriff, Ticket-Ops machen, dann stellt sich halt die Frage, wie kann man das, was ist jetzt die nächste Iteration? Und das ist halt auch einfach sehr erfrischend, dass Leute ihre Gedanken darüber teilen. Kann auch jedem das Buch Team Topologies ans Herz legen. Das ist quasi so ein bisschen der Grundstein, auf den diese ganzen Gedanken beruhen. Wie kann man sich quasi neu organisieren, ausrichten? Wie definiert man Schnittstellen zwischen Teams? Wie werden Dinge konsumiert, damit das Ganze effektiver läuft und im Grunde genommen man selbst keine Tickets mehr bearbeiten muss, sondern dass Tickets automatisiert bearbeitet werden?
Und zu guter Letzt hat er auch mal sein eigenes Buch nochmal gepitcht. Ne? Also dieser Shameless Plug ist auch nicht, fehlt ja auch nicht am Ende. Also er hat ja sein Buch, sein Standardwerk nochmal revisited, quasi mit einer neuen Edition. Kommt jetzt auch bald raus. Also kann spannend sein, nochmal reinzugucken, ob er da Sachen auch überarbeitet hat, ne? Und nicht nur das Vorwort getauscht hat oder so.
Ich habe mich auf jeden Fall auch bei seiner Herleitung ein bisschen auch ertappt gefühlt. Weil manchmal rutscht man ja auch in Architekturen so ein bisschen rein, die dann plötzlich irgendwie so sind und man, ne, und dann, wenn jemand nochmal von außen die Lampe drauf wirft, wo er gesagt hat, okay, pass auf, wir waren an dem Punkt, wir hatten Bare Metal konfigurieren mit, keine Ahnung, Kabeln und Kram ist halt langweilig, also langwierig. Das heißt, man muss halt ein Ticket stellen, um zum Beispiel da eine Maschine zu bekommen. Das hat dann halt mehrere Wochen gedauert. Und um das zu abstrahieren, haben wir auf Bare Metal die Cloud draufgesetzt mit einer fancy API. Und dann sollte quasi alles innerhalb von Minuten sein, aber weil wir zum Teil manchmal Prozesse da draufsetzen oder halt Abstrahierungen, haben wir quasi wieder Prozesse, wo Nick meinte gleich Ticket-Ops. Das heißt, man muss quasi dann ein Ticket stellen oder quasi irgendwie den Merge-Request ja vielleicht auch dann zum Teil machen, der dann jemand genehmigt. Das heißt, es kann zum Teil schon in manchen von unseren Systemen eine Weile dauern, bis man dann tatsächlich eine Cloud-Ressource bekommt. Müssen wir uns jetzt manchmal ein bisschen an die eigene Nase fassen, vielleicht auch da wieder den Prozess in den Fokus zu stellen und einfach schneller zum Ziel zu kommen und vielleicht manche Umgebung nochmal zu besuchen, quasi mit einem anderen Blickwinkel.
Ja, würde ich sagen, da sind wir schon direkt im Thema persönliche Highlights der einzelnen Sessions drin. Das deckt sich hier so ein bisschen. Ich fand eine Session ganz interessant heute. Da ging es darum, wie man mit Uyuni bzw. dem SUSE Multi-Linux Manager und SaltStack so 10.000 Linux-Systeme und mehr verwalten kann. Und da gab es ein paar Entwicklungen, die jetzt in den letzten Monaten auch schon präsentiert wurden in der Uyuni-Community. Denn beim Uyuni kommt ja SaltStack als Kommunikationsbroker zum Einsatz. Ja, das heißt, darüber werden die Systeme angesprochen, administriert und ferngesteuert. Und man kann im Prinzip da so eine Art Salt-Broker dazwischen hängen, so als Caching-Schicht, wenn man das so sehen will. Und das kann dann so einen Salt-Master entlasten. Und die Pima-Daum-Regelung war hier so ein Broker pro 1.000 Clients. Und ich glaube, sie haben irgendwas gesagt, dass sie es geschafft haben, 10.000 Clients an einem Server anzubinden. Und das ist natürlich schon einiges. Ja, das ist, da muss man natürlich auch noch ein bisschen tweaken. Also da werden nach wie vor die üblichen TCP-IP-Ports benutzt. Aber es gibt da viel Parameter, die man noch setzen kann, sowohl auf der Master-Seite als auch auf der Minion-Seite, also der Client-Komponente. Und es gibt ja auch noch den Uyuni-Hub, den man benutzen kann, um mehrere dezentrale Uyuni-Server zentral zu verwalten, wenn man so will. Wobei das halt keine Proxys sind. Und was ich halt ganz gut fand, es ist ja da auch ein Monitoring mit drin, das auf Grafana und Prometheus aufbaut. Und sie haben da jetzt ein Tool gebaut, ich glaube Celine haben sie es ausgesprochen, was im Prinzip diese Salt-Metriken, die es so gibt auf so einem System, über Prometheus dann in Grafana anzeigt. Und da kann man genau sehen, wo jetzt hier in der Queue, wo kommuniziert wird, irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Und das fand ich schon ganz praktisch, auf jeden Fall. Und das Ganze muss man auch nicht manuell machen. Da gibt es ein Salt-Formular, was das dann auch automatisch für einen anlegt. Und ja, gibt halt so ein paar Dinge, die man dann nicht mehr ausführen sollte auf 10.000 Systemen. Also so irgendwie von 10.000 Systemen alle Variablen anzeigen. Also das Pendant zu den Ansible Facts. Ja, moin, dann hast du halt einfach mal deine Infrastruktur ausgebremst die nächsten 48 Stunden oder so. Ja, ist schon spannend. Also wer sich damit beschäftigt, kann da mal vorbeigucken. Und es gab hier auch so ein Running Gag, also wer das nicht weiß, Uyuni ist ja die größte Salzwüste Boliviens und Celine ist im Prinzip so eine Anlage, mit der man Speisesalz gewinnen kann. Ja, also
frei übersetzt eine Saline.
Wollen natürlich gucken, dass das hier korrekt paraphrasiert wird. Ja, also das fand ich halt auch interessant. Das sind immer dann so Side-Facts. Und ich finde das eigentlich cool, wenn EntwicklerInnen, wenn sie was bauen, auch immer so ein bisschen Gags mit einbauen. Also Jeff hat ja zum Beispiel auch diese Kits, die irgendwie Kitchen heißen oder Fork oder Knife. Also halt einfach alles Utensilien aus der Küche. Und Jeff ist ja auch der Koch, die Köchin so im übertragenen Sinne. Also es ist schon cool, dass sie das da mit drin haben. Aber ich glaube, mit dem Naming können sie halt auch nie SaltStack durch was anderes ersetzen, weil die ganze Identität des Projekts wäre halt weg. So wie Ansible No Chaos halt einfach Teil der Identität ist, ist halt einfach SaltStack Teil davon. Schon spannend. Also das war mein Highlight, das habe ich mitgenommen. Und ich sehe hier so ein Thema, das hatten wir letztes Jahr schon, da war Gino sehr, sehr gehypt. Pickle heißt es, glaube ich. Ist das eine Anspielung auf das Lebensmittel oder...
Pickle ist eine Anspielung auf das Lebensmittel, die eingelegte Gurke, aber auch dort ist ein guter Pun, und zwar die Registry, um dort quasi Pickle-Plugins zu teilen, heißt Pantry, wo in der Pantry man mehrere Pickles finden wird, wahrscheinlich.
Ja, wow.
Falls ihr Sachen dazu sucht, sucht besser nach Apple PKL quasi, weil Pickle, wie man es aussprechen würde, für die Gewürzgurken, ist schon seit längerer Zeit die Methode zur Serialisierung von Python-Objekten quasi, dass du das zwischendurch speicherst. Das wirst du als erstes finden, wenn du nach Pickle suchst.
Ja, also ich finde auch immer ganz, ganz schwierig, wenn man nach Uyuni oder sowas sucht oder nach Jeff, vergiss es halt einfach. Du siehst halt alles außer dem, was du sehen möchtest. Ja, aber klärt uns mal auf. Also wir haben es letztes Jahr schon kurz angerissen, aber was ist der USP davon und was hat euch daran so begeistert?
Ja, also Pickle ist so eine wilde Mischung aus einem Datenformat, also einer Beschreibungssprache und einer Programmiersprache. Also ich glaube, das wäre ein einfaches, dem eine Turing-Vollständigkeit nachzuweisen. Es gibt da mehrere Use Cases, die das abbilden kann. Das eine wäre, dass wir Pickle als Vorstufe von einer JSON-YAML-XML-Erzeugung nutzen, wenn wir zum Beispiel Bestandssoftware haben, die nun mal einfach eine JSON-Konfiguration oder YAML-Konfiguration akzeptiert, wo wir sonst vielleicht kein Bash-Skript, ein Python-Programm schreiben würden, was diese Konfiguration herstellt, weil sie repetitiv ist. Das könnte man mit Pickle abstrahieren. Es lässt sich auch als Templating-Sprache nutzen und es hat ja Abstraktion, also es kennt tatsächlich Attribute von, so ein bisschen wie objektorientiert, Attribute von Variablen, und das kann man kombinieren. Und damit ist es dann auch fast schon eine Programmiersprache.
Man kann ja auch echt viel Stuff mitmachen, also gerade so für objektorientierte Programmierung, also für Sprachen wie Java, Kotlin, Swift, Go, lässt sich da eben auch Code generieren entsprechend. Also ich kann da quasi dann meine Klassen mitmocken.
Krass. Ja.
Mir ist vorhin, weil du eben meintest, Turing Complete, ist mir noch ein Beispiel aus der Demo eingefallen, das haben wir gar nicht aufgenommen. Er hat auch quasi Unterschied gemacht, es gibt nicht nur Turing Complete, sind viele Sachen, aber ist es denn auch Pac-Man Complete? Das war doch in seiner Demo, wo er meinte, if you want to implement Pac-Man with it, dann ist es Pac-Man Complete.
Das ist jetzt das Benchmark, dass man Pac-Man drin abbilden kann?
Ja, also quasi das nochmal ein anderes Level von, ja, würdest du das wollen?
Okay, ja. Will. Also ich fand es halt auch beeindruckend. Ich wüsste halt nicht, ob ich jetzt einen Use Case dafür hätte. Also es ist cool, wenn man halt einfach Dinge ja einfach ein bisschen mehr bulletproof machen kann, weil wie häufig hat man schon irgendeinen YAML-Dict in keine Ahnung was geschrieben und das sah halt einfach Quatsch aus und man hat dann festgestellt, dass es kein syntaktischer, sondern ein semantischer Fehler ist. Das kann man halt mit so Custom-Types wunderbar abfangen. Hat er ja auch wunderbar gezeigt, ne, dass er dann so Typen definiert hat, die dann auch in der IDE direkt angemarkert wurden, wenn man es falsch gemacht hat. Das ist schon cool.
Ja, also das Ding erfüllt ja eigentlich zwei Anwendungsfälle. Das eine ist, um Bestandssoftware zufriedenzustellen mit einer Beschreibungssprache der Beschreibungssprachen, also dieser Vorstufe, ein Precompiler für YAML-Dateien sozusagen. Und das andere wäre tatsächlich als Softwareentwicklungsmethode. Ja, wenn ich eine neue Software baue und mir überlege, ja, die könnte ja so eine YAML-Config haben. Nö, ich kann die auch mit einer Pickle-Config bauen. Problem ist natürlich, dann müssen meine Nutzer Pickle lernen, aber andererseits nimmt mir das in meinem eigenen Code extrem viel Arbeit ab, weil normalerweise hat man, wenn man Software schreibt und eine Konfigurationsklasse mit reinbaut, sehr viel Boilerplate, wo es darum geht, okay, hat das denn die richtigen Datentypen, wurde auch alles gesetzt und das fängt da hier vorne einfach schon ab. Bisher gibt es da Unterstützung für Java, Kotlin, Swift und Go. Und ich habe nachgelesen, was mich interessiert, geht das auch in Rust? Da haben wir zwar etwas Ähnliches, das nennt sich Serde, aber das wünschen sich zumindest dann jetzt sehr viele Nutzer, die das auch bei GitHub dann im Pickle Repository kundgegeben haben.
Ich habe schon gesehen, Nick hat auch rausgefunden, es gibt da schon ein Package für NeoVim. Also wer Bock hat, seine NeoVim-Config einfach mal in Pickle runterzuschreiben, feel free.
Also das Package ist für Lua, aber jeder weiß ja, dass man seine NeoVim-Config in Lua schreibt und dann kann man das über den Weg machen, ja.
Und der Hinweis für alle JetBrains-Nutzer wurde auch nochmal deutlich gesagt, das kann man sich nicht über den Marketplace holen, das Plugin, sondern das muss man sich als Repo ziehen. Da gibt es einfach noch Lizenzgründe, warum das nicht direkt verfügbar ist. Und ein Zitat, das mir im Kopf hängen geblieben war, man erschlägt Komplexität mit anderen komplexen Tool. Ich glaube, Nick war das. Fand ich sehr sprechend.
Modern Problems require modern solutions, genau. Oder so ähnlich, genau.
Ich war ein bisschen erschrocken darüber, dass es auch schon ein CSV-Modul in der Registry gibt. Aber falls ihr den Bedarf habt, irgendwie euer Kubernetes-YAML auch in der CSV irgendwie in der Steuererklärung einzureichen, dann geht das damit auf jeden Fall.
Ich warte noch auf den Fax-Provider, dann würde ich da, glaube ich, mir das Ganze mal anschauen. Dann hätte ich da auch einen Use-Case für. Aber habt ihr irgendwas, das euch einfallen würde, das ihr damit konkret umsetzen würdet? Also abgesehen davon, dass es technisch beeindruckend ist, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, aber nehmt ihr das irgendwie mit als To-Do auf der Rückfahrt? Nutze ich das jetzt mal für XYZ?
Doch, ich habe auf jeden Fall einen Stack, den ich dadurch vielleicht ab und zu mal ablösen würde, den ich bisher manchmal benutzt habe. Man macht ja manchmal, keine Ahnung, also wir beschäftigen uns ja viel mit Abstrahierung, dass wir halt versuchen, aus Ressourcen von komplexen Subsystemen wieder irgendwas Höherwertiges zusammenzubauen, was man dann konfigurieren kann. Und die Konfiguration davon ist ja in der Regel immer irgendeine Datenstruktur. Das heißt jetzt für, keine Ahnung, eine Gruppe von Servern kann das eine Map of Dict sein oder sowas oder irgendwie eine Liste von Objekten. Ich kann jetzt gar nicht genau, wenn man jetzt in so einem Anfängerbeispiel bleiben würde, wäre es zum Beispiel so eine User-List. Und die User-List wäre zum Beispiel, wenn ich eine Ansible-Config habe, eine Liste von Dict- oder Map-Objekten. Und wenn ich solche Strukturen habe, dass ich quasi irgendwelche höherwertigen Datenstrukturen habe, dann fehlt mir aber oft eben, ja, wenn das halt nicht typisiert ist, wie bei dann YAML, wenn ich das als Eingabesprache wähle, dann ja, fehlt mir da halt diese Ebene, wo ich festlegen kann, okay, diese Objekte dürfen wirklich nur so genau aussehen. Und das habe ich schon ein paar Mal mit JSON-Schema gelöst, da quasi ein JSON-Schema zu definieren. Und an diesen Stellen könnte es, glaube ich, durchaus sein, weil die Definition in JSON-Schema ist schon, finde ich, ein bisschen umständlich. Also es ist schon sehr, sehr viel, was man da irgendwie machen muss. Und das könnte ich mir in Pickle einfacher vorstellen. Also dass man da halt die Struktur irgendwie definiert. Das ist, glaube ich, ein netteres Interface. Solche Konstrukte könnte ich mir vorstellen, noch mal zu besuchen und zu gucken, ob das vielleicht passen könnte.
Ich glaube, es ist auch in der Programmierung einfach extrem mächtig, weil oft hat man da ja so Ansätze, ich baue halt irgendwie, was weiß ich, mir eine API mit Spring in Java und habe dann irgendwo wieder ein Frontend, was dann irgendwie mit TypeScript oder so läuft. Und dann habe ich aber auch, also ich habe ja dann eine bestimmte Datenmodelle und die kann ich dann ja auch mit Pickle schreiben und dann halt so quasi wird es in die eine oder die andere Sprache dann halt reinrennen, dann habe ich quasi das Write-Prinzip einfach komplett perfekt umgesetzt. Also ich schreibe einmal Pickle Code und den kompiliere ich dann quasi in die anderen zu den anderen Sprachen hin.
Ja, cool. Was war dein Highlight, Felix? Du hast uns auch ein Thema mitgebracht.
Ja, tatsächlich, das haben wir heute gehabt. Es war sogar einer der ersten Talks von Laura Nolan und ja, die ist halt einfach, also auch bekannt aus dem SAI-Umfeld, also hat da zum Beispiel beigetragen zum Site Reliability Engineering Book, also zu dem Site Reliability Engineering Book.
Das ist von Google, ne? Oder?
Ja, und hat quasi auch bei Google gearbeitet und auch bei Slack und noch mehrere kleinere Stationen irgendwie gehabt und hat so einen allgemeineren Talk gemacht, Troubleshooting Different Problems, zusammengefasst. Der Titel ist eigentlich länger, aber ne, könnt ihr in den Shownotes nachgucken. Und es ging quasi um die Kunst des Troubleshootings. Und das so ein bisschen auch zu analysieren, da so ein bisschen Begriffe zu machen. Das finde ich auch manchmal ganz gut, zu sagen, okay, was sind denn Incident und Issue? Quasi, können wir die trennen? Können wir das irgendwie festmachen? Oder auch Troubleshooting und Debugging, können wir das quasi irgendwie ja einfach definieren, ne? Wie man das quasi ein bisschen wissenschaftlich macht, wenn man was in der sucht. Mhm. Und dann quasi auch Parallelen, können wir aus zum Beispiel Forschung aus anderen Teilgebieten, wo Leute Entscheidungen unter Stress treffen oder komplexe Systeme untersuchen, können wir daraus irgendwie ja was lernen? Was kann man daraus lernen quasi für die Untersuchung komplexer IT-Systeme? Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Da waren echt ganz nette Impulse dabei, die man auch in die tägliche Arbeit integrieren kann und vielleicht auch manchmal sich eben so einen Leitfaden zurückzulegen. Also statt dem quasi ungezielten Suchen, sie hat das so ein bisschen quasi Jumping hin und her gesagt, könnte es dies sein, könnte es das sein, könnte es das sein, sich zu überlegen, okay, vielleicht erstmal Hypothesen aufzustellen, ganz strukturiert, okay, was könnte es sein, und die dann strukturiert auch abzuarbeiten und auszuschließen und vielleicht für die einzelnen Hypothesen auch Beweise zu suchen, ganz dediziert, entweder oldschool mit Logs, obwohl sie gesagt hat, okay, das kann manchmal ein bisschen ja auch schwierig sein quasi, ne? In Logs sieht man nicht alles. Manchmal, an einer Geschichte hat sie auch erzählt, dass Fehler oft auch auftreten an Stellen, die man gar nicht bewusst konfiguriert hat, sondern quasi zwischen den Tools liegen. Da war quasi ein Beispiel, wo die Fehlerquelle am Ende DB-Connection-Pools waren, die waren limitiert und das System hat quasi jahrelang auf Basis der bestehenden Anzahl an Connection-Pools funktioniert, aber irgendwann ist es da halt rausgewachsen durch seine Skalierung, aber dieses Setting zu den Connection-Pools hatte nie jemand bewusst gemacht und in diesen Defaults verstecken sich halt dann so Fehlerquellen, weil es in der Config gar nicht auftaucht und niemand überhaupt auf dem Schirm hatte, dass dieses Setting überhaupt gemacht wurde. Und ich finde, aus dieser Geschichte erkennt man, ja, hat man ganz spannende Ansätze einfach, die man ziehen kann in die tägliche Arbeit. Zumal Troubleshooting ja eigentlich tatsächlich eine unserer, ja, unser Butter und Brot quasi ist, ne? Also darin besser zu werden, würde uns auf jeden Fall in der täglichen Arbeit schon helfen. Und dazu habe ich noch ein neues englisches Sprichwort gelernt. To throw someone a hearing. A red hearing.
Red Herring.
A Red Herring, genau, a Red Herring.
Ist das nicht so ein Videospiel-Ding, wenn du bei so Adventure-Games hast ein Item, das du nie brauchst, aber du denkst, boah, dieses leere Marmeladenglas, das brauche ich schon irgendwann.
Das würde passen, denn die Übersetzung ist quasi eine falsche Fährte oder eine Nebelkerze. Und das
das passt.
Ja, das passt.
Cool. Das ist halt die Frage, kommt das eher so aus dem Spielkontext ursprünglich, dieser Ausdruck, oder kommt das eher aus einem seriösen Kontext? Das müsste man nochmal investigieren.
Ich glaube, es ist ein sehr geläufiges englisches Sprichwort. Aber könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt aus dem Gaming-Bereich kommt.
Ja, daher kenne ich das halt. Aber ja, es klingt auf jeden Fall plausibel.
Ich glaube, ich kenne es eigentlich nur aus dem Film. Und das ist quasi ein Device, sagt man, so ein Stilmittel, um den Zuschauer quasi auf die falsche Fährte zu bringen. Ist über der Gärtner, und dann ist es gar nicht der Gärtner gewesen.
Sondern der Briefträger, kennt man.
Ja. Ich habe eine Hypothese. Vielleicht ist ein roter Hering einfach quasi, du suchst eigentlich nach einem anderen roten, wertvollen Fisch, vielleicht ein Lachs, keine Ahnung. Aber jemand wirft dir einen roten Hering und du denkst, geil, jetzt habe ich einen Track, es ist ein Lachs, aber eigentlich ist es halt nur ein roter Hering. Bold Claim, keine Ahnung.
Sehr schön, sehr schön.
Auf jeden Fall, das Essensthema geht weiter.
Ja, apropos, ich habe Hunger.
Wir tun uns hier keinen Gefallen mit diesen Analogien aus dem kulinarischen Umfeld. Vielleicht fragen wir mal Ma, was das nächste Thema ist, denn ich glaube, das nächste Thema kommt auch von Ma und von Felix, das nächste Highlight.
Ja, uns wurde quasi versprochen, oder uns wurde die Loop, der Spiegel vorgehalten, Mal, ne? Denn quasi, man hat es an den Kopf geworfen, Ansible-Rollen, ihr habt es überhaupt nicht drauf, you're doing Ansible-Rolls all wrong. Warum sind wir so schlecht in Rollen?
Genau, also an den Kopf geworfen hatte das Tim Apnell, ich glaube, wird ausgesprochen, ist der Product Manager von Ansible, und das war auf jeden Fall ein bold claim, wenn man so sagt, denn ja, der Raum war voll. Es waren wirklich sehr viele Leute angesprochen. Ja,
der Clickbait hat auf jeden Fall gewirkt. Genau. Den Köder haben alle geschluckt.
So. Das ist halt auch so ein bisschen Clickbaity. Ihr habt's alle versaut.
Er hat's auch zugegeben. Er hat gesagt, ja, das ist ein bold claim, aber es hat ja funktioniert quasi. Wir sind ja alle gekommen.
Ich habe auch generell vielleicht hier kurze Zeit nur so den Eindruck gehabt, dass die ganzen Titel, dass da sehr viel Clickbait mit dabei war. Das war letztes Jahr, hatte ich das nicht so in Erinnerung. Das soll jetzt auch gar nicht despektierlich klingen, weil du musst ja Leute irgendwie für ein Thema begeistern. Und wir alle wissen ja, dass Schlagzeilen immer ziehen, je provokativer sie formuliert sind. Oder nehme nur ich das so wahr?
Jetzt hätte ich gerne die Liste mit allen Talks, die wir eingereicht haben, um dir gegebenenfalls selber Clickbait nachzuweisen.
Nein. Also wir haben bei uns, keiner hat bei uns die Absicht gehabt, Clickbait-Titel anzugeben.
Außerdem waren wir gerade bei Ansible. Du musst quasi mal ausreden lassen.
Genau, richtig, ja.
Aber wer weiß, vielleicht war bei dem einen oder anderen Titel auch das ein oder andere KI-Modell mit am Start. Vielleicht sind die ja einfach dreister geworden.
Ungelogen, ja. Aber ich fand's cool, dass es weniger KI-generierte Bilder gab dieses Jahr und Leute viel mehr Bilder von ihren Katzen gepostet haben. Das fand ich zielführend.
Ich wollte es gerade sagen, jetzt wieder ein kurzer Themenswitch, aber ein toller Vortrag auch zum Thema Sobs. Hatte eben Katzenbilder und zwar echte Katzen von zu Hause. Und das war einfach so sympathisch, dass es gleich ad hoc Applaus gab für ihn. Für nicht generierte KI-Bilder. Aber ja, zurückzukommen zum Clickbait-Vortrag von Tim Apnel. Er hat im Prinzip so einen roten Faden gezogen von quasi, wo sind wir jetzt gerade? So, was sind eigentlich Ansible-Rollen und die Historie? Und dann ging er weiter im Prinzip da zu dem eigentlichen Thema, warum sie falsch verwendet werden und wie wir es eigentlich besser nutzen sollten in Form von Best Practices. Und was spannend war, war eben, dass er auch ein bisschen aus der Sicht eines Product Managers eben auch so ein bisschen gesehen hat, es gibt quasi einmal die Collections auf der einen Seite und Standalone Roles und die eigentlich sollten in den Collections verwendet werden. Und diese Standalone Roles will er nicht schlecht reden, aber ja, wie hat er suggeriert? Von der Idee her sollten sie nicht so verwendet werden.
Ja, im Prinzip hat sich ja die Sicht so ein bisschen auch verändert von dem ganzen Tooling. Ich finde, das ist auch immer ein guter Wurf zu Nick und seinem Vortrag über quasi Ansible Dev Environments, weil da hat sich auch einiges getan und es lohnt sich vor allen Dingen auch dem Kollegen da von Red Hat so ein bisschen zuzuhören, weil es ja schon ein bisschen Sinn macht, im großen Fahrwasser zu schwimmen. Er gibt ja so einen kleinen Nudge, in welche Richtung quasi auch die Entwicklung der Dev-Tools geht.
Ja, lustigerweise ist dieser Vortrag auch nur zustande gekommen, weil ich in einem Vortrag von Tim Apnel letztes Jahr das erste Mal über Dev Environments gehört habe. Und ich war so, oh, das macht ja durchaus Sinn, dass man seine das Ganze nicht lokal verwaltet, sondern irgendwie schaut, dass man im Container entwickelt. Und als ich dann so ein bisschen dahin recherchiert habe, hat sich das herausgestellt, dass es eine ganze Toolchain in die Richtung gibt, in der Cloud-Infrastruktur oder halt im Container zu entwickeln. Und so in den letzten 12 Monaten ist tatsächlich auch ein Shift in der Community passiert, dass sehr, sehr viele Community-Repositories durchaus nicht mehr große Contribution-Guides pflegen und große Make-Files, wie man sich die Development-Environment quasi lokal installieren kann, sondern dann eher halt Container-Files, Dev-Container, Spezifikationen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das noch so weitergeht und sich entwickelt.
Also ich fand das auch spannend, weil ich mich mit dem Thema bisher noch nicht so auseinandergesetzt habe und aber auch schon den Eindruck habe, dass da die Reise hingeht. Weil es ist halt immer super nervig, wenn man sich seine Entwicklungsumgebung lokal aufbauen muss, damit sie so aussieht, wie sie aussehen soll. Und du hast ja auch in Dokus teilweise so einen Hinweis, nein, installier es nicht per PIP. Du willst wirklich ein Virtual Environment, versuch es gar nicht erst und nein, mach das nicht mit Root. Und so hast du halt einfach ein Container-Image, das startest du, hast es in deiner IDE und bist good to go. Das ist schon sehr komfortabel.
Ja, also ich nutze das schon tatsächlich sehr lange. Also das hat mich erstmals getroffen mit Home Assistant, als ich meine erste Contribution für Home Assistant machen wollte. Und ich muss sagen, da hat mein Rechner tatsächlich eine halbe Stunde gerödelt, bis der Dev-Container von Home Assistant gebaut war. Aber dann funktioniert das auch. Und dann kann man sich ja ausrechnen, gut, wenn das automatisiert eine halbe Stunde braucht, wie lange hätte ich denn da gesessen, das manuell alles nachzubauen mit dem Contribution Guide? Und für mein eigenes Softwareprojekt habe ich mir dann auch irgendwann mal ein Container-File gebaut, was ich dann auch tatsächlich für die Entwicklung nutze. Aus dem praktischen Grund, dass ich eben aktuelle Libraries brauche und mir, also erstmal im Linux und ich habe einen Mac, das geht schon mal eh nicht, ne, und dann auch keine VM oder so mehr pflegen möchte, sondern das macht dann der Dev-Container.
Ich kann auch jedem ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Also ihr braucht noch nicht mal irgendwie Ahnung von Containern oder von Docker, weil die Toolchain gerade, die Integration in zum Beispiel VS Code, die abstrahiert das komplett für euch. Das heißt, die Einstiegshürde ist erstaunlich gering. Ich habe das auch, als ich das erste Mal ausprobiert habe, dachte ich mir so, okay, das war's. Ja, anscheinend. Da an der Stelle nutzt das auch für eure Projekte oder auch im Kontext von der Arbeit. Ich glaube, kein Kollege, keine Kollegin wird euch irgendwie sauer sein, wenn auf einmal eine weitere kleine Dot-Datei ist. Das heißt, ihr könnt da eine stille Rebellion fahren und einfach anfangen, containerisiert eure Dev-Environment zu pflegen, ohne irgendwie einen großen Breaking-Change in eurem Workflow.
Man liest ja auch echt häufiger, dass viele Unternehmen das wirklich dann auch so rigoros fahren, dass sie sagen, ja, Leute kriegen halt einfach irgendeinen Chromebook oder Tablet oder was auch immer und die Entwicklungsumgebung, die läuft halt sowieso gehostet in irgendeiner Cloud, da gibt es ja auch fertige Tools für. Also das ist schon eine spannende Entwicklung auf jeden Fall. Ja, apropos spannend, Jasper, du hast auch einen Vortrag gehalten zum Thema End of Tables. Das ist ja so ein Rabbit Hole, da habe ich mich bisher immer von fern gehalten, aber du hast da, glaube ich, echt einen Spot gefunden. Das hat viel Anklang gefunden, ne?
Ja, ich mache da die Missionierungsarbeit. IP Tables ist tot. Und ich gucke dann auch selber mal in so einem Vortrag, wie viele von den Teilnehmenden wissen denn, dass sie NF Tables auf ihrem Laptop haben, auf ihrem Linux-Gerät. Und das ist, das ist einfach noch nicht wirklich verbreitet, das Wissen darüber. Und es ist ja irgendwie seit ungefähr 4-5 Jahren eigentlich in allen modernen Linux-Distributionen der Standard. Für mich ist das ein wichtiges Thema, weil ich ja weiterhin die Rust-Integration in NFTables mit einer Library pflege, was damals noch aus meiner Uni-Zeit entstanden ist. Das heißt, also in dem Vortrag, den ich hatte in der Session, ging es natürlich einmal erstmal um die Unterschiede zwischen IP-Tables und NFTables und was grundsätzlich noch so im Bereich Linux-Paket Filtering zu beachten ist, was man da verstehen muss, um überhaupt mit sowas wie NFTables arbeiten zu können. Und dann habe ich noch einen kurzen Projektbericht abgegeben. Und was ich mir so vorstelle, was in Zukunft im NFTables-Universum passiert, was mein Projekt auch betrifft. Zum Beispiel ein Gedanken, den ich hatte, war eine sehr umfangreiche Test-Suite für NFTables zu bauen. Also gar nicht mal nur für mein Projekt, sondern für alle Projekte, die mit NFTables zu tun haben. Mit Test-Fuzzing, ja, also automatisierte Erzeugung. Ja, das sind so ein bisschen Fieberträume, die man dann manchmal hat, wenn man drüber nachdenkt. Oder mal einen JSON-Schema bereitzustellen für NFTables, gibt es auch noch nicht. Also ich muss ja immer reverse-engineeren, wenn ich an meiner Library arbeite, dann versuche ich zu verstehen, was die NFTables-Entwickler sich gedacht haben. Auch ein guter Use Case für Pickle wahrscheinlich.
Mhm.
Ja, und es gab eine sehr coole Frage aus dem Publikum, wie man denn umgeht, dass ein Systemctl-Restart-Docker, also ein Neustarten des Docker-Dienstes, die IP-Tables-Regeln umkickt. Das ist tatsächlich, das ist so in der Realität, ist mir auch schon oft passiert und kurze Antwort mit NF-Tables sollte das nicht passieren. Aber Docker weiß ja auch gar nichts von NF-Tables, die sind ja immer noch auf IP-Tables unterwegs.
Genau. Also das war jetzt ein langer Weg zu sagen, Podman zu benutzen, höre ich da jetzt raus.
Genau, Podman kann nämlich Firewall-D, IP-Tables und NF-Tables.
Okay.
Und macht ja seit ein paar Wochen unter Fedora 41 und RHEL 10 macht es dann auch NF-Tables by Default.
Das ist natürlich cool. Aber ich stelle mir halt auch so Test-Fuzzing für eine Firewall auch sehr spannend vor. Wirfst du dann auch JPEGs dagegen oder was genau fasst du dann da?
Ja, das ist natürlich auch gut. Und wenn wir dann herausfinden, nach bestimmt 10 Jahren NF-Tables, ja, es ist möglich, auch ein JPEG in der Firewall-Config zu speichern, dann wäre das mindestens ein Blogpost wert.
Oder halt irgendwie als Ruleset-Name einfach so ein Emoji oder so. Das müsste im Rahmen der Spezifikation sogar drin sein.
Genau.
Weil generell, dass Memes von der Firewall blockiert werden, darf auf jeden Fall nicht passieren. Die müssen gewitelistet werden.
Das finde ich auch, das ist sehr, sehr wichtig. Aber man hat ja auch schon die ein oder anderen Entwicklungsumgebungen zum Absturz gebracht, wenn man den Branch-Name in dem Git-Repo einfach auf ein Emoji gesetzt hat. Also das habe ich regelmäßig in Schulen darauf hingewiesen, das bitte nicht zu tun, wenn diese oder jene IDE benutzt wird. Da gibt es immer noch echt Tools, die du dann voll aus dem Tritt bringst. Vielleicht ist es ja mit Firewall-Config-Software dann genauso.
Also ich muss das nochmal eben gerade stellen. Also das waren jetzt echt tolle Ideen, aber meine Idee war tatsächlich Test-Fuzzing zu schauen, okay, was sind die Regelsätze, die NF-Tables akzeptiert, um dann jegliche Implementation in anderen Programmiersprachen, so wie die ich in Rust habe, darauf zu überprüfen. Weil wenn NF-Tables einen Regelsatz mit Emojis akzeptiert, aber meine Library dabei auf die Füße fällt, dann ist das ein Bug in meiner Library und nicht in NFTables.
Auf jeden Fall, ja. Genau. Leon, wir haben auch ein bisschen was zu Infrastructure-Testing gesagt. Was war da so dein Part?
Mein Part? Ja, wir haben den Talk halt zusammengehalten. Wo starte ich? Nee. Also für mich war es so ein bisschen. Das Coole war daran, dass das für mich jetzt irgendwie so das erste Mal war, dass ich jetzt auf einer Messe im Prinzip einfach einen Talk gehalten habe. War eine sehr, sehr coole Erfahrung. Hatte zwar teilweise das Gefühl, so ein bisschen gedenglisch zu haben zwischendurch, aber ich denke, das gehört einfach dazu.
Völlig normal. Also ich glaube, das funktioniert nicht als Nicht-Muttersprachler auf einer internationalen Konferenz nicht sofort durchblicken zu lassen, woher man eigentlich kommt. Also
ja, genau. Aber sonst im Wesentlichen inhaltlich haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. dass wir bei uns ja häufig in Kundenumgebungen unterwegs sind oder halt auch in Environments, die wir irgendwie für Schulungen, Workshops aufbauen. Und da ja, haben wir halt eben eine große Anzahl irgendwie an Maschineninfrastruktur eben, die letztlich halt validiert werden muss aus verschiedenen Gründen. Und ja, wir haben ein paar Lösungen vorgestellt, die wir letztendlich ja, nutzen, um das zu tun. GOS, Server Spec, Testinfra, unser Favorite, genau.
Ja. Ich fand das auch schön, dass man das nochmal, also dass es Interesse dran gab an dem Thema, weil ich bin ja echt ein großer Fan von Testing, weil alles, was man manuell testen muss, das gehört wegautomatisiert und das ist schön, dass das andere Leute auch so gesehen haben. Und ja, es war cool. Also ich fand es auch schön, der Raum war relativ voll.
Ja.
Und auf einer englischsprachigen Konferenz zu präsentieren, ist halt doch nochmal eine andere Hürde. Von daher, auch wenn dann die Technik nicht mitspielt, denn das war das Problem, das ich hatte. Ich habe auch selbst einen kleinen Talk eingereicht, wie man ohne Ahnung von Golang zu haben Terraform oder OpenTofu Provider schreiben kann, mit dem Mindestwissen an Golang, das man sich irgendwo anlesen oder anlernen kann. Da hatte ich unter Umständen vielleicht ein etwas zu vorlautes Mundwerk auf der letzten SuseCon. So, da wurden wir so ein bisschen gechallenged. Ey, wie sieht das denn aus, wenn ihr so Golang könntet? Würdet ihr dann Code contributen? Und da war es vielleicht nicht so klug zu sagen, ajo, wenn wir ein Buch hätten, dann würden wir es vielleicht auch lesen, weil dann haben wir eins bekommen. Ja, aber das war cool. Also das war eine total interessante Erfahrung, mal sich auch mit Golang zu beschäftigen, weil ich bin halt kein ausgebildeter Programmierer. Also ich habe halt irgendwie als Kind so ein bisschen angefangen, in Basic und Visual Basic zu programmieren, habe mir dann irgendwann so ein bisschen C und Python beigebracht. Aber ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass ich große Ahnung habe von dem, was ich da tue. Und ja, also auch eine komplexe Sprache wie Golang kann man dann doch ein Stückchen weit sich antrainieren. Das fand ich sehr wertvoll, die Erkenntnis.
Du hast ja auch die Frage in den Raum gestellt vor deinem Vortrag, wer denn im Raum schon mit Go unterwegs ist in irgendeiner Form und schon mal einen Provider geschrieben hat. Und also grundsätzlich waren bei diesen Fragen die Leute entweder extrem scheu oder tatsächlich dann in dem Bereich jetzt bei deinen Fragen auch noch nicht unterwegs in dem Bereich, also sehr gut gescoped. Also waren wir alle Go-Neulinge in dem Raum, ja, die lernen müssen, wie ein Provider funktioniert.
Ja. Die Provider Registry ist für uns alle Neuland. Das fand ich aber auch ganz, ganz gut, dass da keine Hardcore-Profis drin waren, weil das ist immer dann so ein bisschen problematisch, wenn du selbst in der Domäne nicht so sicher bist und hast dann Leute, die halt einfach effektiv alles schon wissen und schon drei Bücher drüber geschrieben haben. Das ist dann immer auch so ein unschönes Gefühl, wenn du halt weißt, alles, was du sagst, ist halt, könnte potenziell falsch sein und ja.
Ich habe da bei meinem Vortrag ein mir bekanntes Phänomen beobachtet. Wenn man sich beim Sprechen mal so, wenn man ins Publikum reinschaut, dann gibt es mindestens eine Person, die immer sehr freundlich nickt, wenn man rüberkommt.
Ja.
Und was sagt, und dann gibt es vielleicht auch die eine Person, die angewidert das Gesicht verzieht und dann nach unten guckt.
Oh ja, das ist immer unangenehm, ja. Also muss man irgendwie abkönnen, aber es gibt einem halt kein angenehmes Gefühl. Ja, was sagen wir denn abschließend dazu? Hat es uns gefallen? Kommen wir wieder? Was sagt ihr?
Ich würde die Frage auf jeden Fall zuerst an die Neulinge, in Anführungszeichen, richten. Leon, was sagst du dazu?
Ich fand's super. Ich habe Bock wiederzukommen. Hab Bock auch nochmal irgendwie einen Talk zu halten. Also, ja, ich würde sagen, wer da ist, man sieht sich nächstes Jahr.
Ja.
Ich muss sagen, für mich war es eine. Ich war tatsächlich auch jetzt ist ja noch nicht da. Ich fand das aber ganz spannend, weil der Ort allein ist ja eine Hochschule und das ganze Setting auch also die Begrüßung und den ganzen Vormittag quasi im Audimax mit den Keynotes und dann nachmittags in den Seminarräumen. Und ich muss sagen, für mich war es so ein kleiner Beam zurück auf die Studienbank. Also original, wenn ich jetzt quasi noch in einer Stadt wohnen würde, quasi wo ich studiert habe, dann müsste ich morgen aufpassen, glaube ich, dass ich nicht aufs Rad steige und da hinfahre und so, ja, ist ja alles wie immer. Also es war, wir haben nett Kaffee getrunken zwischendurch, quasi auch im Hörsaal, da ein bisschen auf der Bank gesessen, neben den Sitznachbarn so ein bisschen. Das war irgendwie, ist ein cooler Flair auf jeden Fall, ja. Auch viel gelernt dabei.
Inklusive der Kantine,
Felix. Genau, ne? Kantine mittags, Mensenmittags, ja.
Suppe leer, dann leer und Pommes gibt es immer reichlich.
Genau, im Zweifelsfall Nudeln blank, wenn Soße alle, ne? Ja, genau.
Das war wirklich, also Nick und ich waren kurz davor, uns einfach ehrenlos Ketchup auf die Spaghetti zu schütten. Das hatte wirklich, also so wie man sich so ein bisschen stereotypisiert, so den Studi-Lifestyle vorstellt, auf eine nette Art und Weise, ja.
Ich habe in der Kantine auf jeden Fall gelernt, dass man in Belgien definitiv keine French Fries ordern sollte.
Hilf mir kurz, was passiert dann?
Ja, die sagen einem natürlich, das sind Belgian Fries.
Ach so, ja, okay, fair, ja, fair.
Legit. Ja. Aber um bei der Kantine vielleicht auch den Rückgriff zu machen zum Fazit, es war auf jeden Fall wieder schön, meiner Meinung nach, diese Community in Anführungszeichen, ne? Es ist ja schon, es sind ja mehrere kleinere Communities, aber die zusammenkommen im Großen und Ganzen zum Thema Configuration Management. Und dass man die einfach wieder sieht und dann so einen Austausch hat. Man kann Fragen stellen. Ich habe ja auch gesehen, dass man in Gespräche einfach automatisch kommt und man eben auch nahbar wie Persönlichkeiten aus diesem Bereich treffen kann. Also der Patrick Dubois saß dann auch in der Kantine beim Pommesessen neben uns oder einen Tisch weiter zumindest.
Krass.
Das ist immer ganz witzig. Oder eben ja so eine Laura Nolan oder Keith Morris anzusprechen, das ist gar keine Hürde hier. Also ja. Die freuen sich auch und diese Nahbarkeit, ich glaube, das macht das Configuration Management Camp schon interessant. Also würde ich gerne wiederkommen.
Ja. Ich fand es auch heute Mittag lustig, als wir da saßen und dann kam Philipp von Apple, der ja diesen Pickle-Talk gehalten hat und du hast irgendwie so gemeint, ja, nice Talk und dann hat er sich so kurz mit uns ein bisschen unterhalten, hat sich bedankt und was wir denn denken und wo wir GitHub-Issues aufmachen können, wenn wir weitere Ideen haben und das fand ich halt total cool. Also wirklich so total interessiert auf Augenhöhe. Und ja, das macht mir auch Spaß an diesen Veranstaltungen.
Ich glaube auch, dass es genuin war. Der hat sich wirklich gefreut. Also diese Leute, und das, ihr seid ja auch als Vortragende so, ne, wenn Leute kommen und eine Frage stellen und eine Rückmeldung geben, man freut sich einfach. Und das ist diese Augenhöhe, die ich sehr schön hier finde.
Das hat auch in dem Kontext ganz gut gepasst, weil wir ja wirklich 5 Minuten oder ein paar Minuten vorher noch das Gespräch hatten, wie wir denn jetzt Pickle in unseren Projekten irgendwie benutzen können, ne, und wie man das so macht. Und dann war er quasi 5 Minuten später, war er direkt hinter uns, wir hatten das Gespräch und haben das quasi mit ihm fortgesetzt. Das war schon ganz cool.
Ich fand es echt krass, so gerade als Dolling zu sehen, so wie auf die, also wie sehr das Community-Building auf dieser Messe halt im Vordergrund steht. Das war echt cool, muss ich wirklich sagen.
Da kann ich mich nur anschließen, im Gegenteil zu letztem Jahr, wo ich sehr, sehr viele Sessions gegrindet habe als Besucher, habe ich zum Beispiel heute mit Leon und jemanden von Puppet sehr lange geredet und obwohl wir uns so in ganz gegensätzlichen Welten bewegen, haben wir uns einfach gegenseitig das Brain gepickt und ja. Darüber geredet, wie wir bestimmte Probleme, die wir alle irgendwie haben, auch wenn wir unterschiedliche Tools benutzen, halt lösen würden und auch das war halt super, super interessant, damit auch Communities zu reden und Leuten aus Communities, mit denen man sonst vielleicht gar nicht in Kontakt kommt.
Das sehe ich auch so. Also diese ganzen Projektstände sind halt eigentlich auch so der USP, da hinzukommen. Du hast die Leute von Ansible, von Puppet, wir haben alle möglichen anderen Stände. Foreman fand ich auch total cool, da die Leute wieder mal zu sehen und auch die ganzen anderen EntwicklerInnen, die vielleicht jetzt nicht zu den Firmen gehören, aber trotzdem da regelmäßig Code beisteuern. Und du siehst dann halt einfach so deine GitHub-Timeline, siehst du halt einfach so in Persona und das ist schon eine coole Experience.
Ja, und sehe ich auch, das war vieles von dem, okay, du kannst das, ich kann das. Und wie schmeißen wir beides in den Topf, nehmen die Konzepte zusammen und bauen daraus was Besseres. Das habe ich wirklich in sehr vielen Interaktionen wahrgenommen, dass man ganz schnell im Brainstorming ist und die Konzepte übereinander legt.
Und am dritten Tag, der noch kommt, haben wir ja noch die Möglichkeit Hands-on. Ne? Also da gibt es verschiedene Einführungen. Ich freue mich schon persönlich auf den Nix-Raum. Da gibt es eine Einführung für absolute Noobs und ich habe es mal versucht und denke, ich bin immer noch ein Noob, deswegen gehe ich da auch nochmal hin.
Ach cool, dann sehen wir uns. Das habe ich mir nämlich auch vorgenommen, weil klar, es gibt Ansible, ich glaube, da wird Nick bestimmt anzutreffen sein morgen. Aber das sind halt alle so Themen, da würde ich behaupten, die hat man schon hinreichend im Alltag irgendwie auch. Aber es kommt jetzt selten vor, dass Kundschaft anruft und sagt, ja, also wir hätten jetzt schon Bock auf ein NixOS-Rollout. Also da gibt es für mich wenig so eine intrinsische Motivation im Rahmen des Jobs, sich damit zu beschäftigen.
Du musst es andersrum sehen. Ja. Du musst quasi den Leuten, die, wenn du das Problem erkennst, dann das Bedürfnis wecken. Und sagen, Entschuldigung, ich sehe Ihr Problem, haben Sie schon von Nix gehört?
Das klingt, als hättet ihr von Nix Ahnung.
Ja. Also meine Hoffnung ist ja, dass wenn Ma und ich da morgen hingehen, dass wir originale Nix-Könner sind anschließend. Ja.
Sagt mir gar nichts, was ihr da erzählt. Ja.
Ich habe auch extra noch einen alten Rechner mitgebracht. Ich habe nämlich noch einen Rechner von Siemens Nixdorf und auf dem installiere ich das dann. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Blutzuckerspiegel liegt, warum hier die Fülle an schlechten Wortwissen steigt.
Ich hänge immer noch bei Belgian Fries, muss ich sagen.
Ja, wir hatten viele Essensthemen, ne? Also Chef Saul zwischendurch auch, ne? Ja.
Und wir haben noch
auf Tofu.
Und wir haben noch nicht über Tofu und Git Cherry Picking haben wir auch noch nicht gesprochen. Also von daher. Ja, okay, also NixOS wird sich morgen angeschaut. Ansible, gibt es noch andere Dinge, die ihr euch morgen noch anschauen wollt am letzten Tag?
Ja, SE Linux.
Sehr gut. Also du meinst, du lernst dann, dass man es nicht deaktivieren sollte, finally.
Das war nie eine Option. Ja. Wir wollen nur lernen, wie man es richtig benutzt.
Ja.
Auch potenziell. Deactivating SE Linux was never an option.
Ja, es gibt ja da diese Webseite, Stop Disabling SE Linux, wo Dan Welch drauf ist. Und das ist halt einfach, nutze ich auch super gern, wenn man in so Terminen ist und Leute sagen, ich deaktiviere das immer, dann mache ich diese Seite auf. Und dann sind die Leute so traurig, ja okay, ich werde es nicht mehr deaktivieren. Also das zieht immer. Ja. Okay, ich glaube, damit können wir es mal gut sein lassen. Also ja, bin mir sicher, wir werden morgen noch einen tollen dritten Tag haben. Freue mich da auf jeden Fall noch viel mitzunehmen und morgen Nachmittag geht es dann auch schon wieder zurück nach Deutschland. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, A, mit euch das Ganze zu erleben und B, natürlich auch das mit euch zu teilen, liebe Zuhörende. Von daher schaut gerne mal in die Shownotes vorbei, da haben wir noch ein paar Links für euch zusammengepackt zu den Talks, über die wir gesprochen haben. Es gibt da bestimmt auch irgendwo ein, zwei YouTube-Playlists, die werden wir auch verlinken und auch die Links zum Konferenzsystem. Da gibt es auch Slides, haben die Vortragenden alle schon größtenteils hochgeladen, sodass ihr da auch selbst nochmal in die Rabbit Holes absteigen könnt. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke.
Jetzt wird gegessen.
Genau, und euch liebe Zuhörer auch natürlich vielen Dank fürs Zuhören und Feedback ist uns nach wie vor sehr wichtig. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, dann sendet die gerne per E-Mail an podcast@sva.de oder schreibt einen Kommentar auf Podigy. Auf Social Media dürft ihr gerne die Hashtags Config Management geben. Ich glaube, das muss man nochmal buchstabieren, denn da gab es heute so ein bisschen Missverständnis. Common Sense und Canon ist es, das wie folgt zu schreiben: CFGMGMTCAMP. Oder Config Management Camp 2025. Da findet ihr auch auf den üblichen Plattformen viele Menschen, die sich darüber ausgetauscht haben. Und wir freuen uns natürlich über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, viel Spaß am Gerät und bis zum nächsten Mal.
Abschalten.
Genau, Peter Lustig, abschalten.